Kennt ihr das, dass man, wenn man durch sein Arbeitszimmer geht oder zu Hause durch die Wohnung an bestimmten Stellen, hat man immer Gegenstände, die einen erinnern? Ja? Also Hausfrauen haben in ihrem Alltag ständig Gegenstände, die sie daran erinnern, was sie noch tun müssen. Und ansonsten gibt es aber auch so Schmuckgegenstände, wo man dann weiß, da waren wir doch damals in Spanien. Oder guck mal, der Stein, meistens sammeln Männer Steine, der Stein, das war oben an dem See auf dem Weg zum Nordkap. Oder die Ehefrau holt dann einen wunderschönen Schal raus und sagt, den habe ich mir damals in Paris gekauft, für teuer Geld. Also irgendwas haben wir immer, was sozusagen uns an eine bestimmte Zeit erinnert. Und dann gibt es so Phasen im Leben von uns Menschen, wo wir aufräumen. Entweder hat der Mann den Part oder die Frau den Part. Einer will immer alles wegschmeißen. Das ist dann meistens knapp am Ehekrieg. Ja? Also wir Männer gehören ja archaisch gesehen zu den Jägern und Sammlern. Und dann hat man da so bestimmt, also ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem, ich sammle ganz viele Dinge. Und dann hatte ich jetzt vor kurzem so einen Anfall, der Druck meiner Ehefrau wurde immer größer. Du musst mal in dein Büro, und zwar in dem Zuhause, du musst da mal rein und gucken, ob du noch Sachen brauchst. Und da habe ich mich gedrückt, monatelang. Und dann sah ich sie oben stehen. 12 Ordner mit Mitschriften aus meinem Studium. Sie waren mir ans Herz gewachsen. Ich habe nie reingeguckt, aber allein das Gefühl, ja, dieses geballte Wissen, handschriftlich, also ohne Computer, alles mit der, und noch heute lesbar. Ich meine, man hat ja, das ist ja. Aber dann habe ich meinem Herzen einen Ruck gegeben und habe losgelassen. Ich habe gesagt, okay, und habe dann alles, was so an Ordnern war, gesammelte Werke, weggeworfen. Und mir ist aufgefallen, dass wir in unserem Herzen als Menschen eigentlich so eine, wie soll ich das sagen, eine Haltung haben, dass wir glauben, dass wenn wir etwas festhalten, für uns etwas damit bleibt. Irgendwie, dass da etwas ausstrahlt und uns in irgendeiner Form an dieser Stelle entweder wichtig macht oder sozusagen vielleicht die Täuschung noch mal erleben lässt, als wäre, würde Zeit nie vergehen und als würde noch etwas zurückkommen. Manchmal ist es ja auch so, man hat so den Eindruck, auch wenn ich dann die Augen zumache, ich rieche noch einmal Tannennadelduft wie damals in dem Waldspaziergang, wo ich dann dieses oder jenes noch mitgenommen habe. Manchmal ist es vielleicht so und doch merken wir, wir müssen loslassen. Das ist gar nicht leicht und fällt schwer. Und manchmal fällt Loslassen ganz besonders schwer, wenn man sozusagen etwas besonders Wertvolles, besonders Intensives oder besonders Wertgeschätztes in seinen Händen hält. Loslassen. Das ist auch der Grund, warum Eltern meistens Krokodilstränen weinen, wenn die Kinder heiraten. Eigentlich müsste man ja eine richtige Party machen, das macht man ja dann auch noch. Aber so im Gottesdienst, irgendwie gibt es so diesen Moment, wo man weint. Besonders Männer heimlich, auf dem Klo oder so, wo man es nicht sieht. Wenn sie ihre Töchter loslassen müssen. Ja, so Spezialbeziehungen zwischen Vater und... Das ist nicht leicht. Loslassen. Menschen loslassen, freigeben für ihren Weg, den sie gehen. Wir wären gerne in so einer Beziehung, wo wir beieinander und miteinander, ja, wo wir sagen könnten, es soll so bleiben, wie es gerade ist. Wir merken natürlich, es bleibt nie, wie es ist. Es verändert sich immer. Loslassen, das fällt uns schwer. Die Geschichte, in die ich uns heute mitnehmen möchte, ist die Geschichte von Maria Magdalena. Nachdem Jesus gekreuzigt war und sie sozusagen die Entdeckung gemacht haben, der Leichnam ist weg. Sie wussten noch gar nicht wo, konnten das dann gar nicht einordnen. Der Leichnam ist weg. 3 Tage sozusagen nach der Kreuzigung, der Leichnam ist weg. Und wir lesen einmal im Johannesevangelium ab Kapitel 20, die Verse 11 folgende. Maria aber stand draußen am Grab und weinte. Das ist zunächst dieser persönliche tiefe Schmerz der Maria. Maria aus Magdala, sie hatte einen Freund verloren. Jetzt nicht im freundschaftlichen Sinne, wie wir das vielleicht denken, sondern einen ganz wichtigen Menschen ihres Lebens. Ihr kennt das vielleicht, es gibt so Menschen, mit denen man innerlich verbunden ist. Lehrer, Tanten, Arbeitskollegen, irgendwelche Ausbilder von früher, wo man den Eindruck hatte, das war so eine besondere Beziehung, das war eine besondere Person. Man hat vielleicht gar nicht miteinander viel zu tun gehabt, aber im Herzen war sie tief verehrt. Maria hatte zugesehen, das muss man sich auch klar machen, sie hatte zugesehen, wie Jesus verhaftet und gefoltert und am Kreuz genagelt wurde und starb. Sie gehörte zu den Augenzeugen, die wirklich mitbekommen haben und gesehen haben und es ausgehalten haben, in dieser intensiven Beziehung zu diesem Jesus, wie sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Und sie steht und sie sitzt am Grab und sie weint. Und sie weint nicht nur irgendwie so im Sinne von einer vielleicht so, könnte man sagen, es ist gute Sitte, dass man im Orient dann die Toten laut schreiend, weinend beklagt. Nein, ich glaube, es ist ihr ganz persönlicher Schmerz. Dieses Verarbeiten und dieses nicht anders können als den Schmerz spüren, er ist weg. Der Mensch, mit dem man jahrelang intensivst zusammenlebte, der einem sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes den Himmel ein Stück näher brachte, der das Gefühl vermittelte, wenn er redet, geht der Himmel auf. Wenn er redet, ist sozusagen eine Qualität von Frieden und Gegenwart Gottes präsent. Es ist unbegreiflich, unbeschreiblich. Es hängt mit ihm zusammen. Wenn er da ist, das ist so, da hat man das Gefühl, er kann einem nichts passieren. Er ist weg. Und dann auch auf diese Art und Weise weg. Was für eine Lücke. Was für ein Schmerz. Was für eine Not in der Seele dieser Frau. Und wie sie nun weinte, beugte sie sich vor in das Grab und sieht zwei weiß gekleidete Engel da sitzen, einen zu Haupt und einen zu Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und jene sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Und sie sagt zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen haben. Und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Und nach diesen Worten wandte sie sich um und sieht Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Und auch Jesus fragt sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgetragen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann werde ich ihn holen. Eine dramatische Szene eigentlich am Grab, eine Frau völlig aufgelöst in ihrem Schmerz und in ihrer Trauer, begegnet, so der Evangelist Johannes, zwei Engeln. Ich weiß nicht, ob sie mitbekommen hat, dass das Engel waren. Auf jeden Fall dringt die Botschaft der Engel und der Dialog mit ihnen nicht wirklich vor in ihr Herz oder in ihr Bewusstsein. Sie ist völlig aufgezehrt von dem Schmerz und der Trauer. Sie sitzt sowas von fest in ihrer eigenen Situation, dieser Ausnahmesituation, dass sie andere Impulse ausblendet, gar nicht wahrnehmen kann. Wie so ein Tunnelblick. Da ist sie drin in diesem Loch, in diesem Schmerz, in dieser Dunkelheit. Das nimmt sie komplett ein. Und selbst zwei Engel kriegen es nicht hin, ihr sozusagen da Licht in die Gegend zu bringen, sondern sie hört sie reden: warum weinst du? Und alles, was sie sagen kann, schluchzend, ist wahrscheinlich: ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ich habe noch nicht mal einen Ort, wo ich meinen Meister, wo ich meinen Freund, wo ich ihn betrauern kann. Jetzt haben sie den Leichnam weggenommen. Ich weiß nicht, wo ich ihn beweinen kann oder wo ich ihn salben kann. Ich weiß nicht, wo er ist. Als wäre all das Elend nicht noch schon groß genug gewesen. Jetzt raubt man ihr den Ort, wo sie trauern kann. Wir haben ja in diesen Tagen selber in den letzten Wochen gemerkt und gespürt durch diesen Absturz dieser unglaublichen Tragödie mit den 150 Toten, die an dem Berg zerschellt sind, welche Not und Schwierigkeit es bedeutet für die Angehörigen, den Ort irgendwie zu sehen von ferne und vielleicht am Ende doch nicht wirklich zu wissen, wo ihre Angehörigen sind. Die Beerdigung wird ja nur vorgenommen werden können mit Resten der Leichname, die man dort findet. Und dennoch ist es wichtig, ein ungeheurer Aufwand, wochenlang mit der ganzen Technik zu versuchen, Menschen die Gewissheit zu geben, dein Kind, dein Verwandter liegt hier, du kannst ihn zu Hause bei dir auf dem Friedhof begraben. Du hast einen Ort, an dem du trauern kannst. Du hast einen Ort, wo du weißt, da liegt er, zu dem kann ich gehen, kann an ihn denken und Schmerzen ablassen. Maria wusste nicht, wo Jesus ist. Und ihre größte Sorge war, wo ist er? Sie wollte irgendwo hin mit ihrem Schmerz, mit ihrer Not. Und dann könnten wir schmunzelnd sagen, war es natürlich wieder der Gärtner. Sie dreht sich um und denkt, es ist der Gärtner und sagt auch ihm, als er sie fragt, wen suchst du? Herr, wenn du ihn fortgetragen hast, also so im Sinne von spiel nicht mit mir, sei so gut, sag mir einfach, wo er ist. Du musst ihn mir noch nicht mal bringen, ich hole ihn mir selbst. Aber sag mir, wo hast du ihn hingebracht? Das war so alles, was sie denken konnte. Der ist geklaut worden oder der ist irgendwie aus diesem Grab raus, weil es gebraucht wird und keine Ahnung, wo sie ihn hingelegt haben, vielleicht in irgendeinen Schuppen oder irgendwo hin, wo man einen Verbrecher zwischenlagert oder keine Ahnung, aber irgendwie, sag mir, wo du ihn hingetan hast. Und dann sagt Jesus zu ihr, Maria, er nennt sie beim Namen. Er hat ja schon mit ihr gesprochen. Wen suchst du? Warum weinst du? Aber sie hat seine Stimme überhaupt nicht erkannt. Sie denkt, es war der Gärtner. Und dann sagt er dieses unverwechselbare Wort. Er sagt einfach nur ihren Namen. Maria. Ihr könnt mal zu Hause damit spielen, wie Jesus diesen Namen wohl ausgesprochen hat. Mit welcher Betonung oder Vertonung. Maria. Wie muss Jesus Maria gesagt haben, dass sie wusste, so hat nur einer diesen Namen genannt. Jedenfalls bei dem Namen, den er nennt, als er sie anruft und sagt, Maria. Vielleicht so im Sinne von, ja Maria, erkennst du mich denn nicht? Maria, schau doch mal auf. Schau doch mal hin. Da erkannte sie ihn und sagt zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt mein Meister. Das ist eine faszinierende Situation, dass Jesus diese Frau anspricht, in der Tiefe ihres Schmerzes, in der Tiefe ihrer Trauer, in der ganzen Hoffnungslosigkeit, die die Seele umfängt bei dieser Frau, stellt Jesus in einer geradezu persönlich in unverwechselbaren Art eine Beziehung zu ihr her, und zwar allein dadurch, dass er sie beim Namen nennt. Das macht Gott auch heute gerne noch. Ihr könnt das entdecken, dass wenn der Name von euch genannt und gerufen wird, ihr euch erkannt, ertappt oder wie auch immer fühlt. Es gibt so nette Versuche, wo Leute auf Bahnhöfen beispielsweise, die voll sind, oder in Zügen, die voll sind, einfach mal irgendwelche Namen ruft und dann guckt, wer dreht sich erschrocken oder lachend oder wie auch immer um. Wenn unser Name gerufen wird, dann suchen wir auf und gucken, wer ist das, wer ruft da? Maria, sagt Jesus. Und sie merkt in diesem Moment, es ist der Herr. Dort, wo unser Name gerufen wird, entsteht automatisch eine, sozusagen eine Beziehung zwischen dem, der meinen Namen ausspricht, und mir. Manchmal eine angstvolle Beziehung, weil wenn es jemand ist, den wir nicht kennen, dann wundern wir uns, woher kennt er meinen Namen? Und wir haben den Eindruck, wer meinen Namen kennt, das schwingt auch mit, hat Macht über mich, hat Macht oder Zugriff auf mein Leben. Da kennt jemand meine Identität. Jesus ruft Maria, weil er sie kennt, und sie erkennt ihn dann auch. Nicht nur, dass Jesus sich zu erkennen gebe, sondern sie erkennt ihn. Es ist, wie wenn die Schuppen von ihren Augen fallen. Das, was sie vorher nicht wahrnehmen konnte. Jetzt, als er den Namen gesprochen hat, erkennt sie ihn. Und das, was sie tut, ist, dass sie in dieser Situation eigentlich ein komprimiertes Glaubensbekenntnis spricht. Rabuni, mein Meister, nicht irgendein Meister, nicht der Meister, nicht eine theologische Richtigkeit, nein, mein Meister, mein Herr, mein Lehrer, Rabuni. Sie sagt nicht, oh, hör mal hier, das hättest du aber auch gleich mal sagen können, dass du das bist. So eine vielleicht rein menschliche Reaktion unsererseits, ja, oder ja, jetzt ärgerlich, warum hast du es nicht gleich gesagt, oder gar nichts dergleichen, sondern diese Qualität der Begegnung zielt genau darauf, dass Jesus diese Maria sozusagen aus der Erdverbundenheit, aus dem Schmerz und aus dem Loch der Trauer rausreißen muss, um ihr die Augen zu öffnen für eine Wirklichkeit, die alles ändert in dieser Welt und alles ändert auch für ihr Leben. Er spricht sie an und sie erkennt ihn. Es ist nicht der Gärtner. Es ist nicht irgendeine andere Erscheinung. Es ist der Herr. Und man kann sich vielleicht daran erinnert fühlen an Jesaja 43. Siehe, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Da schwingt das ja mit, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, sagt Gott zu seinem Volk Juda, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist, ich weiß, was alles zu dir gehört. Und ich sage dir etwas, du gehörst zu mir. Nicht du gehörst mir im Sinne von, du bist mein Besitz, sondern eher im Sinne von, du bist jemand, der zu mir gehört, du und ich. Du, mein Volk und ich, wir gehören zusammen. Du, Maria und ich, wir gehören zusammen. Und das erkennt sie. Ihre Antwort beschreibt es. Rabuni, mein Herr. Das ist die Bestimmung. Mein Meister. Das war ja der tiefe, tiefe Schmerz, den sie hatte. Dieser Meister, diese Gewissheit, diese Beziehung war zerstört worden durch Folter und Kreuzigung und Tod. Mein Meister. Und dann tut sie das, was wir Menschen alle so gerne tun, nämlich sie hält Jesus fest. Sie muss reflexartig, als er das sagte und sie dort saß, irgendwie an den Füßen oder wie auch immer sozusagen erwischt haben. Sie muss ihn berührt haben und er sagt dann sozusagen weiter, Jesus sagt zu ihr, halte mich nicht länger fest. Das schreibe ich jetzt mal so, ich weiß nicht, ob es in eurer Übersetzung so drinne steht, die griechische Zeitfolge legt diese Übersetzung nahe, halte mich nicht länger fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater hinaufgestiegen. Halte mich nicht länger fest. Das ist so verständlich, oder? Das ist, wie wenn man jemanden jahrelang nicht gesehen hat und man sich dann in den Armen legt. Wenn man jemanden wieder sieht, wenn man froh ist, jemanden wieder in die Arme nehmen zu können, den man vermisst hat. Und sie hat ihn irgendwie ergriffen und festgehalten, ob jetzt am Rockzipfel oder einfach die Füße. Und Jesus ließ sich sozusagen zunächst anfassen, stellt dann aber interessanterweise auch eine erkennbare und deutliche Distanz her. Halte mich nicht fest oder halte mich nicht länger fest. Oder im lateinischen Text würde man sagen, berühre mich nicht. Aber sie hat es ja schon getan. Halte mich nicht länger fest. Und dann nimmt Jesus eine Botschaft aus dem Johannesevangelium Kapitel 14, wo er sagt, ich werde zum Vater gehen und werde Wohnungen für euch machen. Ich werde hinaufgehen zum Vater. Wir können es mal lesen, Johannesevangelium Kapitel 14, Verse 1 folgende, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wäre es nicht so, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe, um euch einen Platz zu bereiten. Und wenn ich gegangen bin und euch einen Platz bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Und wo ich hingehe, den Weg dahin, wisst ihr. Jesus Christus macht also hier an dieser Stelle deutlich in dem Gespräch mit Maria, das, wozu ich gekommen bin, ist noch nicht fertig. Der Mission fehlt noch sozusagen die Vollendung. Ich gehe noch zum Vater, ich werde hinaufsteigen zum Vater, werde dort Wohnung für euch machen und werde dann eines Tages wiederkommen. Aber er sagt ihr auch etwas, ich steige hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, meinem Gott und euren Gott. Er lässt Maria auf der einen Seite zurück und macht doch deutlich, das, wo ich hingehe, ist nicht ein Ort, der dir entzogen ist und der für dich fremd ist. Dort, wo ich hingehe, wenn ich zu meinem Vater gehe, denk daran, er ist auch dein Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Er bringt sozusagen komprimiert vieles von dem, was er gelehrt und gelebt hatte mit Maria und den Jüngern. Er erinnert es in ihr. Denk daran, da wo ich hingehe, das ist mein Vater, aber auch dein Vater. Es ist mein Gott, aber auch dein Gott. Auch wenn ich gehe, du musst mich loslassen. Aber da wo ich hingehe, der Ort, wo ich hingehe, wird eine Verbindung zu dir haben. Und es bleibt die Verbindung von dem Ort, wo ich hingehe und zu dir, er bleibt bestehen. Es bleibt eine Verbindung. Du bist nicht allein. Du lässt mich nicht los und wirst mich nie wiedersehen. Es ist keine Trennung auf ewig. Es ist, lass mich los, ich muss meine Mission noch vollenden. Aber du gehörst schon dazu. Ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Und dann sagt er etwas, weißt du, Maria, die Botschaft, die Beziehung, die Qualität der Begegnung, die wir jetzt gerade hier erlebt haben, geh und sag es den Brüdern. Du musst es sagen, du musst sagen, dass du mir begegnet bist. Du musst ihnen sagen, dass ich zum Vater gehe und dass ich Wohnungen für euch vorbereite. Du musst sagen, dass mein Vater euer Vater ist, dass mein Gott euer Gott ist. Du musst es ihnen sagen, sag es ihnen. Maria von Magdala geht und verkündigt es den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen und dies hat er zu mir gesagt. Es fällt nicht leicht, loszulassen. Und ich glaube, es ist auch Maria nicht leicht gefallen, an dieser Stelle loszulassen. Wäre das nicht toll, den Auferstandenen neben sich sitzen zu haben? Zu sagen, komm, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Erzähl mal, wie geht's dir? Einfach ins Gespräch zu kommen. So zu versuchen, wieder etwas herzustellen von dem, was war. Jesus sagt zu ihr, halte mich nicht länger fest. Es ist so, ich will es mal ein wenig generalisieren. Ich weiß, um die stramme Theologen würden sagen, das ist nicht wissenschaftlich und alles. Ich nehme trotzdem mal diese kleine Sequenz und entfalte sie ein klein wenig an dieser Stelle. Wir sind versucht, Dinge, die uns wertvoll sind, immer festzuhalten. Hier auch, halte mich nicht länger fest. Der Versuch, sozusagen auch die Erfahrung mit Jesus zu unserem Besitz zu machen, festzuhalten. Und das Interessante ist, dass das Leben mit Jesus eigentlich ein Leben ist, das nach vorne hin, auf die Ewigkeit hin gelebt wird und wo Jesus uns deutlich machen will, Ihr könnt nichts von dem Leben mit mir festhalten wie ein Besitz. Das ist ja gelehrt in der Bergpredigt, wo er sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Sammelt euch Schätze im Himmel, die im Himmel bleiben. Ihr könnt nicht Erfahrungen und Gegenstände sammeln, die euch in irgendeiner Form hier auf Erden irgendwie reich machen und dort bereichern. Das sind zwei Paar Schuhe, das geht nicht zusammen. Ihr könnt mich nicht in die Tasche stecken. Ihr dürft mich nicht festhalten, weil wer mich festhält, wer mich sozusagen jetzt übel gesprochen, wer mich festnagelt auf ein ganz bestimmtes Bild oder auf eine ganz bestimmte Erfahrung, er wird mich nicht gewinnen. Auferstehungsleben mit Jesus bedeutet, sich einlassen im Vertrauen, mein Vater, mein Gott, mein auferstandener Herr und dieses Wort Jesu, ich bin bei euch alle Tage. In der folgenden Sequenz des 20. Kapitels begegnet Jesus den Jüngern, er haucht sie an und gibt ihnen dort seinen Heiligen Geist und rüstet sie damit aus für den Weg der Nachfolge. Leben mit Jesus bedeutet immer wieder neu diese Erfahrung machen, wie soll ich das beschreiben, dass mitten in unserem Alltag hier und da scheinbar der Gärtner auftaucht, der sich dann doch als der Herr entpuppt. Unterwegs zu sein und die Erfahrung zu machen, der Auferstandene ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Und er ist auch nicht sozusagen gebunden an meine Vorstellung von ihm, sondern Gott ist immer wieder derjenige, wie ich erinnert euch vielleicht vor mittlerweile anderthalb Jahren diese erste Predigtenreihe, wo ich sagte, Gott stellt sich vor als der Gott, ich bin der Gott, der ich sein werde. Ich bin, als der ich mich erweisen werde. Ich bin, der ich bin, übersetzte Luther, in der Bedeutung, es wird immer wieder neu sein, du wirst mir immer wieder neu begegnen. Und da ist es gut, wenn wir das sozusagen lernen. Halte mich nicht fest, grenz mich nicht ein, versuch nicht ein Bild zu haben von mir, das mich festlegt in deiner Erinnerung. Denn dann hast du nur eine Erinnerung, aber du hast nicht Leben, nicht mein Leben. Und die Botschaft, mir begegnet zu sein als dem Auferstandenen, mir begegnet zu sein als dem, der sozusagen neues Leben schenkt und den Tod durchbrochen hat, mir zu begegnen als dem Auferstandenen Maria, das bedeutet, du kannst und du darfst nicht schweigen. Die anderen Evangelisten überliefern diese Situation ähnlich oder leicht verändert, immer mit dem Hinweis, dass den Frauen nicht geglaubt wurde. Johannes hat das ein bisschen anders. Aber ich finde es so typisch, auch für die Maria, auch für die anderen Frauen, da haben sie etwas gesehen, sie sind von Gott aufgefordert worden, sagt es weiter, was ihr gesehen und erlebt habt. Und die Männer haben es damals nicht verstanden, die Jünger haben nicht geglaubt. Und Jesus macht dennoch sozusagen diese Botschaft zu einer Botschaft, die in die Hände aller gehört, der Männer und der Frauen. Sagt es weiter. Es ist euer Auftrag, diese Botschaft der Auferstehung und des neuen Lebens von mir und durch mich weiterzusagen. Sagt es weiter. Und wir würden vielleicht einwenden, ja, aber Herr, wenn sie uns nicht glauben, sagt es weiter. Aber wenn es so scheinbar erfolglos ist, sag es weiter. Wir werden Menschen begegnen und wir werden Menschen treffen, die genau auf diese Botschaft warten. Und die vielleicht innehalten und fragen, erklär mir das nochmal. Aber die zuhören und die wissen, mit dieser Botschaft kann ich neu anfangen. Ich darf ein neues Leben führen. Ich darf entdecken, dass ich in den Augen Gottes wertvoll bin. Ich kann erleben und erfahren, dass auch Gott meinen Namen kennt, mein Leben kennt, meine ganzen Tiefs kennt, meine Schuld kennt, meine Sünde kennt, meine Lücken kennt, meine Hoffnung, meine Sehnsüchte. Gott kennt alles von mir und er guckt nicht weg, er ruft genauso liebevoll und persönlich diesen Namen von mir, wie er Maria gerufen hat. Und die Frage ist, ob wir es hören. Und ob wir auch in unserem Alltag damit rechnen, dass in unserem Alltag immer wieder neu Gott mich mit Namen ruft. Stefan, Michael, Heidi, Carla, Sigrun, was immer. Dass wir hören, ich will es mal so sagen, haben wir es schon mal so gehört? Wissen wir, wie Jesus, wie der Herr meinen Namen ruft, wenn er mich ruft? Kennen wir die Stimme unseres Herrn? Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme oder hören meine Stimme und sie kennen mich. Ist das wirklich so? Das ist jetzt kein böser Vorwurf an euch, in irgendeiner Form sich schuldig zu fühlen, sondern einfach nur einmal die Frage, kenne ich, höre ich das? Ist das etwas, womit ich rechne, was ich erlebe? Oder ist es eher so, dass wir Gott anrufen und ihm so, rufe mich an in der Not, ja, und ich will dich erretten und du sollst mich preisen? Das ist ja so die sogenannte Telefonnummer Gottes. Und dann rufen wir ihn an und sagen ihm alles und zack, legen auf, bevor er antworten kann. Hören wir, wenn er mich anruft? Vielleicht, wo ich gerade total vergraben bin in Arbeit oder ganz woanders mit meinen Gedanken, höre ich, wie Gott mich ruft, ganz leise oder laut in meinem Herzen, höre ich das? Rechne ich damit? Kenne ich die Stimme? Bin ich mit der Stimme Gottes so vertraut? Wir hören oder wir wissen, dass Gott redet, aber wir haben oft so keine Sprache und Erfahrung unter uns, keine Austauschwerte, wo wir uns erzählen könnten, wie Gott zu mir spricht und was er zu mir gesagt hat. Wir haben es so sehr privatisiert, dass wir schweigen und damit eine Atmosphäre entsteht, als würde Gott stumm sein und gar nicht zu uns reden. Hören wir Gott, wie er meinen Namen ruft und wie er in dein und mein Leben hineinspricht und eine Wahrheit oder einen Satz oder ein Bibelwort wichtig macht, um mich damit zu motivieren, etwas zu tun, zu gehen, zu verändern, zu verkünden, zu leben. Jesus rief die Maria bei ihrem Namen und sie wusste genau, Rabuni, es ist mein Herr, mein Herr. Und in dieser Situation, wo sie dieses Glaubensbekenntnis spricht, erkennt sie ihn und spricht Jesus zu ihr, halt mich nicht länger fest. Du kannst mich nicht festhalten. Lass mich los. Aber das, was du erlebt und erfahren hast mit mir, sag es weiter. Und dieser Missionsauftrag im Großen wie auch im Kleinen bleibt. Die Qualität sozusagen zu erfahren und zu erleben, dass Jesus mich anspricht, dass er zu mir redet, das tut gut. Ich hatte am Freitag einen Vortrag gehalten, der hieß Wie redet Gott damals und heute? Und habe dort erlebt oder erzählt so eine Sequenz. Ihr erinnert euch an die Fischaugen, die wir vor ein paar Wochen hier hatten. Und ich hatte richtig Schiss. Ich hatte richtig Schiss, ob der Abend gelingt. Ich hatte die Zahlen im Vorverkauf und war mit meinem Mut und meiner Erwartung weit unter Null. Ich habe ich war flatterig ohne Ende. Und dann kam Dieter Weidemann und sagte, Stefan, alles wird gut. Du kannst sagen, ja, ein toller Spruch. Sagt man ja gerne irgendwie. Kopf hoch, geht schon, durch. Nein, aber dieser Satz, das war faszinierend für mich. Er hat ihn kaum beendet. Und da merkte ich, wie meine ganze innere Landschaft sich veränderte. Und wie ich merkte, dass ein großer Friede einzog und eine Zuversicht mit dem Wort, eine Zuversicht einzog, ja, es wird gut. Du brauchst dich nicht mehr sorgen, du brauchst nicht mehr flattern, es wird gut. Gott redet zu uns durch Menschen, durch Brüder, durch Worte, durch Gesten, durch Kleinigkeiten im Alltag. Sogar, wenn man mal in die Bibel guckt, wie redet Gott? Gott redet auch durch Esel. Biliam-Geschichte. Gott hat viele Weisen zu reden, aber Kennen wir die Stimme? Können wir, hören wir aus den vielen Worten, die gesprochen werden, spüren wir und hören wir und erkennen wir die Stimme, wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Höre ich, wenn Jesus zu mir etwas sagt und erlebe und erfahre ich dann auch, dass das, was Jesus sagt, auch geschieht. Das sind bei Jesus nicht zwei Welten, sondern wenn Gott spricht, geschieht es. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, Friede sei mit dir, das ist faszinierend. Im Moment, wo ich es höre, wo ich es identifiziere als ein Anreden Jesu in mein Herz, merke ich, wow, da ist Friede. Hey, da ist Friede. Jesus stand nicht im Boot, gebot den Wellen und dem Sturm. Und dann schrieben die Evangelisten alle einvernehmlich, seitdem wartet man auf den See Genezareth auf das Nachlassen des Windes. Sondern es geschah. Jesus sagte es und der Wind ebbte augenblicklich ab. Und die Wellen beruhigten sich erkennbar. Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der Mann steht auf. Und geht. Höre ich das Reden Gottes in meinem Herzen? Kann ich es beschreiben? Nicht um damit zu prahlen, nicht um mir den Heiligenschein zu putzen, nicht um mich da irgendwie rauszustellen. Das ist alles gar nicht. Es geht nur darum, höre ich die Stimme meines Herrn? Weiß ich, wie er redet? Nimm ich das wahr? Höre ich, wenn er mich ruft? Im Jesaja lesen wir, das Wort ist auch ein Lied, erweckt mir alle Morgen das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Das mögen wir, das ist ein tolles Wort, gell? Kann man auch schön singen, so geschwingt. Das hebräische Wort, was dort steht, ist verräterisch. Das hebräische Wort, was dort steht, bedeutet eigentlich, jeden Morgen gräbt er mir das Ohr auf. Ich kann sagen, du hast ja Ohrenschmalz ohne. Ja, kann schon sein, aber er gräbt mir jeden Morgen das Ohr auf. Warum? Warum sagt Jesus, er gräbt mir das Ohr auf? Weil wir voll sind mit Stimmen und Worten und Eindrücken und Impulsen von überall her. Und er muss sozusagen sich den Zugang ergraben, auf mein Ohr aufgraben, damit ich die Stimme höre, mit der er zu mir sprechen will. Es macht scheinbar Gott richtig Mühe, zu meinem Ohr und zu meinem Hörvermögen vorzudringen. Gott will zu mir reden. Er möchte, dass wir hören. Und ich finde es so herrlich, dass inmitten der Trauer und des Schmerzes dieser Extremerfahrung, die wir Menschen erleben können, Trauer und Verlust, wie das hier sozusagen beschrieben wird. Inmitten dieser Situation ruft Jesus die Maria an. Er nennt sie beim Namen. Es ist ihm nicht egal, diesen Menschen in dieser Situation zu lassen, sondern er ruft sie an und sagt, Maria! Er will auch dort in den tiefsten Tiefen uns begegnen. Er will uns ansprechen. Er will mit uns reden. Er will, dass wir wissen, er ist da. Er will, dass wir wissen, dass er uns sieht. Er will, dass wir hören. Ich bin in deiner Gegenwart. Du bist nicht allein. Ich bin bei dir in dieser Situation. Manchmal braucht es gar nicht mehr. Manchmal braucht es nur das, dass wir wissen, da ist einer, der zu mir steht. Da ist einer, der an meiner Seite ist. Er ist da. Das reicht. Und dann eben doch dieses vielleicht auch für uns schmerzliche Wort, lass mich wieder los. Du kannst mich nicht festlegen und du kannst mich nicht festhalten. Aber du kannst mit mir, sagt Jesus, weil ich eigentlich verstanden bin, weil ich der Lebendige bin, du kannst immer wieder neu mir begegnen. Du kannst immer wieder neu erfahren, ich bin bei dir alle Tage. Du kannst immer wieder neu mich erleben und erfahren als der, der dich sieht, der dich hält, der dich trägt, der dir zuhört und der selbst, ich selbst, Jesus will mit dir reden. Ich grabe dir das Ohr auf und ich will es aufgraben, damit du mich hörst. Aber halte mich nicht fest. Und dann geh und erzähl und rede von dem, was du gesehen und gehört und erlebt hast. Und da rufe ich Jesus zu erfahren, ich glaube, da hätten wir auch eine Menge zu erzählen, oder? Wenn wir denn so lernen zu hören, wenn wir uns denn so einstimmen auf die Stimme von ihm, rutscht es uns dann nicht auch manchmal raus, wir erschrecken vielleicht manchmal. Aber heute Morgen hat der Herr zu mir in der Stille gesagt, oh, das darfst du jetzt nicht sagen, das kommt so klug und so fromm rüber. Warum eigentlich nicht? Hey, hallo? Wir verschweigen doch auch nicht, wenn unser Ehepartner uns gerufen hat. Wir tun doch auch nicht so, als würde in unserer Ehe sozusagen eisiges Schweigen herrschen. Mein Mann und ich, wir reden nie miteinander. Wir lieben uns heimlich. So ein Quatsch. Und Jesus möchte das, was er uns sagt, dass wir darüber reden, dass es diese Wirklichkeit ist. Und wo Menschen vielleicht auch spüren würden, hey, sag mal, kannst du Gott wirklich hören? Ja. Wie macht man das? Tja, dann müsst ihr jetzt am Freitag zu den Geschäftsleuten gehen. Da kann man das dann lernen. Da kriegt man nochmal eine Nachhilfe. Ja? Und auch gutes Essen. Also wenn er rechtzeitig kommt, könnt ihr da beides miteinander. Dann ist das auch ganz sehr biblisch, weil Jesus auch gerne gegessen hat. Also nur so als Tipp. Jesus ruft die Maria und sie weiß, mein Herr und mein Meister ist da. Und Jesus ruft dich, damit auch du weißt, ich bin dein Herr und ich bin da. Und ich will mit dir reden, weil ich dich lieb habe und du mir wertvoll bist. Und ich dich bei deinem Namen gerufen habe und du zu mir gehörst. Und deshalb grabe ich dir das Ohr auf. Ich will mit dir reden und ich möchte, dass du mich hörst. Und ich will, dass wir beide miteinander reden. Und du mich erlebst und erfährst als der, der dich nicht aufgibt, nicht allein lässt, sondern mit dir durchs Leben geht. Und dann geh und sag's den anderen. Ich habe den Herrn gesehen oder ich habe den Herrn gehört. Ich habe den Herrn erfahren. Aber sag es weiter, denn es muss erzählt werden, zur Ehre Gottes. Amen.